Deutschlandfunk zur Diskussion. Diagnose Desinformation. Trump, der US-Wahlkampf und das Coronavirus. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
Ich fühle mich richtig gut. Habt keine Angst vor Covid. Lasst es nicht euer Leben bestimmen. So Donald Trump, als er sich gegen den Rat seiner Ärzte aus dem Walter Reed Hospital selbst entlassen hatte. Nun, was die äußeren Umstände anbelangt, insbesondere die medizinische Versorgung, muss sich kaum jemand weniger Sorgen über eine Corona-Infektion machen als der amerikanische Präsident. Aber viele amerikanische Bürger sind immer noch nicht oder nicht ausreichend krankenversichert. Viele glauben aber auch den Beschwörungen ihres Präsidenten, der aller wissenschaftlicher Evidenz zum Trotz das Virus kleinredet. Was heißt das alles für den Wahlkampf? Wo stehen wir überhaupt mit dem und im polarisierten Amerika? Was heißt das alles für die Europäer? Bei uns zu Gast sind Catherine Klüver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin, Harvard Kennedy School of Government. Guten Tag, Frau Klüver-Ashbrook.
Guten Tag.
Stefan Bierling, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen, Uni Regensburg und Autor des Buches America First, Donald Trump im Weißen Haus. Guten Tag, Herr Bierling.
Ich grüße Sie.
Hier bei mir im Studio begrüße ich Klaus Remme, Deutschlandfunk-Korrespondent im Hauptstadtstudio Berlin, dort zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik. Er war mehrere Jahre Washington-Korrespondent für den Deutschlandfunk. Guten Tag.
Hallo, Herr Pindur.
Und ich begrüße in unserem Washingtoner Studio unsere jetzige Korrespondentin für die USA, Doris Simon. Guten Tag, Frau Simon.
Ja, guten Morgen aus Washington.
Und noch ein Hinweis vorneweg, wir haben diese Sendung 3 Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Zunächst mal die Frage in die Runde, was sagt der Umgang des Präsidenten Trump mit der eigenen Corona-Infektion über diesen Präsidenten aus? Zunächst mal Frau Simon.
Ja, Donald Trump will die Welt so haben, wie er sie gerne haben möchte. Und seit Monaten hat er gesagt, Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. Corona wird sich in Luft auflösen. Corona sollten wir, Sie haben es gerade zitiert, nicht unser Leben dominieren lassen. So sieht er das und so tritt er auch auf. Wir wissen alle nicht, wie krank er wirklich ist, weil da die Ärzte eben auch nicht immer mit der Wahrheit rausrücken. Er möchte auf jeden Fall den Eindruck vermitteln, ihm macht das alles nichts aus. Er präsentiert sich als Survivor, als Überlebender. Und dieses Bild, meine Welt ist so, wie ich sie möchte, das prägt natürlich auch all seine anderen Handlungen. Und das wird natürlich, wenn er nochmal wiedergewählt werden sollte, die nächsten 4 Jahre unbedingt auch prägen.
Frau Klüver-Ashbrook, wie haben Sie das erlebt?
Also ich glaube, als Präsident muss er zunächst einmal Stärke repräsentieren, Widerstandsfähigkeit. Er ist eben nicht nur der Präsident, sondern er ist eben auch noch der Kandidat. Und man stelle sich vor, da würde noch mehr passieren, kann es natürlich auch. Ganze Wahlzettel müssten umgeschrieben werden. Es hätte gegebenenfalls große Auswirkungen auf die Wahl an sich. Also muss er natürlich erstmal in seiner eigentlichen Funktion. Und das kann man ihm vielleicht auch nicht komplett absprechen. Das haben wir vielleicht bei anderen Präsidenten in der Vergangenheit bei Gesundheitsproblemen auch getan. Aber dieser Präsident hat das Abstreiten zur Methode erhoben. Und zwar nicht nur natürlich, wenn es um innenpolitische, gerade um dieses grauenhafte Thema der Corona-Pandemie geht. Ich finde es immer noch gut und wichtig, nochmal die Zahlen zu nennen. 43.000 Amerikaner stecken sich täglich an. 210.000 Amerikaner sind dieser Pandemie zum Opfer gefallen. Und die Tatsache, dass er angesichts dieser Realitäten weiterhin bei seinen Punkten bleibt, das finde ich doch ziemlich menschenverachtend, um ganz ehrlich zu sein.
Herr Bierling, können Sie sich dieser Meinung anschließen oder wollen Sie da noch andere Akzente setzen?
Absolut, ich setze vielleicht sogar noch eins drauf. Loser, Verlierer war immer das schlimmste Schmähwort, das Trump für seine Gegner übrig hatte, die er verachtete. Und jetzt erscheint er selbst als Loser. Er konnte sich nicht diesem Virus entziehen. Deshalb dieses ganze Macho-Gehabe. Und es zeigt natürlich auch die Fahrlässigkeit, die Disziplinlosigkeit, das Chaos, das im Weißen Haus herrschen. Die Informationspolitik ist ein einziges Durcheinander. Das ist wirklich ein großes Problem für Trump jetzt auch im Wahlkampf, weil er versucht hat, dieses Thema Corona, das ihm wie ein Mühlstein um den Hals hängt seit Monaten, irgendwie wegzudrücken. Und ich glaube, die Erkrankung von ihm wird wirklich der Grabstein auf seiner Präsidentschaft sein.
Klaus Remme, was sagt der Umgang Trumps mit der eigenen Corona-Infektion Ihrer Ansicht nach über diesen Präsidenten?
Ich glaube, der Umgang passt ins Bild. Sowohl wenn wir auf die Erkrankung selbst schauen, jemand, der derart unvorsichtig mit dieser Bedrohung umgeht, der musste damit rechnen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infizierung hoch ist. Und nehmen wir an, dass all diese Meldungen stimmen. Und davon gehe ich aus, dass Donald Trump krank ist. Dann ist es ja auch so gekommen. Und es passt ebenfalls ins Bild, dass er versucht, politisches Kapital aus dieser Erkrankung zu schlagen, in der Situation, in der er ist. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Donald Trump nicht erst seit letzter Woche gegen das Virus kämpft, sondern politisch gesehen seit Ausbruch dieser Pandemie gegen das Virus kämpft. Ein Thema, das er sich nicht ausgesucht hat und das er auch nur in engen Grenzen gewichten kann.
Wird ihm das denn zum Problem werden? Denn seine Anhänger haben ja bislang eigentlich jede Kapriole, die der Präsident geschlagen hat, auch mitgemacht. Könnte es nicht genau andersherum wirksam werden, als Sie das zum Beispiel gesagt haben, Herr Bierling, dass seine Anhängerschaft daraus den Nimbus der Unüberwindbarkeit macht? Er hat das Virus besiegt.
Das kann natürlich passieren, aber es ist völlig egal, weil seine eigene Anhängerschaft, die völlig auf ihn eingeschworen ist, sowieso schon hoch motiviert ist, zu den Wahlen zu gehen. Solange es ihm nicht gelingt, neue Wählergruppen zu erschließen, wird er bei diesen nächsten Wahlen aus dem Hintertreffen agieren müssen. Die Umfragen sind mittlerweile sehr stabil, sehr deutlich auf nationaler Ebene. 9% gegen ihn. Da hat Biden viel mehr, auch in den Swing States die letzten Tage, sind katastrophal für ihn gelaufen. Das heißt, er begibt sich in diese Gefahr, wie ein Berserker zu wirken und im Grunde die Sorgen und Ängste selbst bestimmter Anhängergruppen nicht wirklich ernst zu nehmen. Nehmen wir nur ältere Wähler in Florida. Die gehen ihm von der Fahne. Die sind überaus wichtig, wenn er diesen zentralen Swing State verliert. Wenn er Florida nicht erobert, ist er nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Und dort ist diese Laissez-faire, die Vernachlässigungspolitik, ja das Leugnen von Corona bei der Altersstruktur seiner Wähler und vor allem der Altersstruktur Floridas ein massives Problem für ihn.
Ja. Ich würde sogar noch ergänzen, es geht ja nicht nur darum, neue Wähler für Trump zu erschließen, sondern es geht darum, Wähler, die ihn 2016 gewählt haben, wiederzugewinnen, die jenseits seiner Kerntruppe sind, die ihn sowieso unterstützen. Diejenigen, die ihn 2016 gewählt haben, sind zu einem Teil eben nicht mehr bei ihm. Herr Bierling nannte gerade die Älteren in Florida. Und die Wahlkampagne von Donald Trump weiß das ganz genau. Deswegen wird jetzt an so viele Türen in Swing States geklopft und wird versucht, Leute zu überzeugen, doch noch für Donald Trump zu stimmen. Aber wie gesagt, gerade die Älteren haben sich massiv ab und Joe Biden zugewandt. Das sind zweistellige Zahlen in den Umfragen zufolge. Und das ist das Problem, dass er diese Leute nicht erreicht. Und es wird sehr schwer werden, so viele neue Wähler dazu zu bekommen in dieser Situation, wo 65% laut Umfragen sagen, er hat einfach Corona schlecht gehandelt und hätte er sich besser verhalten, hätte er es auch gar nicht bekommen, da noch neue Wähler zu gewinnen. Denn so viel unentschlossene Wähler gibt es nun auch nicht mehr.
Ja, unentschlossene Wähler sind eben jetzt nur noch 6%. Es geht um einen ganz, ganz kleinen Teil der amerikanischen Wählerschaft. Und wie Frau Simon es schon erwähnt hat, 10% der älteren vorherigen Trump, also 10 Punkte hat Joe Biden da ganz klar national vor Donald Trump bei den älteren Wählern, die nämlich natürlich auch darauf gucken, was passiert jetzt eigentlich mit dem obersten Gerichtshof, wo es gegebenenfalls um die Frage flächendeckende Krankenversicherung und Vorerkrankung geht. Und das sind Kernthemen für einen großen Teil der gegebenenfalls traditionell republikanischen Stammwähler.
Ich freue mich natürlich, dass ich das alles höre von denjenigen, die jetzt auch gerade in Washington oder in Boston die Dinge aus der Nähe verfolgen. Gebe allerdings zu, dass ich vor 4 Jahren ein gebranntes Kind oder seit 4 Jahren ein gebranntes Kind bin, was Aussagen 30 Tage vor der Wahl angeht. Ich war nicht der Einzige, der geglaubt hat, dass Hillary Clinton die Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Und mich würde interessieren, was sich auch an den Zahlen, möglicherweise der Gewichtung, der Zustimmung, die ein Joe Biden erfährt versus Hillary Clinton, geändert hat, dass man sagen kann, die Zahlen damals und die Zahlen heute, die kann man nicht mehr vergleichen.
Zum Beispiel, dass eben gerade diese massive Veränderung bei den Älteren da ist. Die Älteren sind wirklich in großen Zahlen zu Trump gegangen 2016. Die hat er heute nicht mehr. Und ganz überwiegend ist es bei den Frauen. Da hat Trump immer Probleme gehabt. Aber dieses Mal scheint es so, dass er wirklich kaum auch aus dem traditionellen republikanischen Wählerpool für sich wird begeistern können.
Vielleicht sagen wir auch noch ganz kurz ein Wort zur Wahlbeteiligung. Denn über die letzten 4 Jahre hat sich natürlich die Polarisierung im Land so festgesetzt, dass, wir haben schon besprochen, wie motiviert die Kernwähler eines Donald Trumps sind. Aber umgekehrt gibt es eben auch eine extrem motivierte Gruppe auf der anderen Seite. 83% der Amerikaner haben gesagt, ja, das ist eine Schicksalswahl. Und daraus wird sich ablesen lassen, dass es doch eine viel höhere Wahlbeteiligung geben wird bei dieser Wahl, als wir es vielleicht traditionell aus dem amerikanischen Umfeld kennen, wo die Zahlen immer so über leicht 50% bis hin zu vielleicht unter 60% dümpeln. Also weit unter Zahlen, die wir vielleicht aus Europa kennen. Und daran wird sich dann nun wirklich im Endeffekt die Wahl entscheiden. Wer bringt seine Wähler an die Wahlurne? Und da hat, so hat Frau Simon das eben schon angesprochen, Joe Biden gerade gute Karten. Er hat genau damit Politik gemacht, nämlich nicht nur mit seiner Person. Er hat sich schon als Konsenskandidat verkauft, aber er hat gesagt, es geht hier um die Seele Amerikas. Es geht hier darum, sich an der Wahlurne zu äußern, koste es, was es wolle. Und es wählen so viele Menschen weit vor der Wahl wie fast nie zuvor. Also das ist schon eine Aussage darüber, dass man auch diesen Umfragen gegebenenfalls eher vertrauen kann. Es ist auch nicht mehr der Schamfaktor da, einem Umfrageunternehmen zu sagen, man wähle Donald Trump, wie es 2016 zum Beispiel der Fall war.
Wir müssen jetzt mal über das Wahlsystem auch reden in den USA. Donald Trump hat immer wieder Zweifel an der Legitimität des Ausgangs der jetzigen Wahlen genannt. Er hat immer wieder gesagt, wir können diese Wahl, ich kann diese Wahl eigentlich nur verlieren, wenn es eine rigged election ist, also eine in irgendeiner Form manipulierte Wahl. Warum weckt er immer wieder Zweifel? Was ist das für eine Strategie, die er da fährt, Frau Klüver-Ashbrook?
Das ist meiner Meinung nach die Strategie eines verzweifelten Mannes, der sieht, wie gerade in dieser Pandemie doch die Briefwahl eine viel größere Rolle spielen wird. Also die Diskreditierung am System an sich, das ist eine Politik, die er seit 4 Jahren betreibt. Das passt auch in das Bild des Ausrottungsvorhabens gegenüber dem tiefen Staat, also dem Bürokratieabbau in Washington. Das passt also für seine Wähler verständlicherweise zusammen. Aber es betreibt Raubbau am eigentlich amerikanischen demokratischen System. Und es ist ganz wichtig, nochmal zu betonen, was gestern in den Nachrichten hochkam, nämlich dass 4 Leiter des nationalen Innengeheimdienstes, wenn man es möchte, FBI, die Cyberaufsichtsagentur und 2 andere führende interne Cyberagenturen sich direkt ans amerikanische Volk gewandt haben und 3 Sachen gesagt haben. Gehen Sie wählen. Die Wahl ist sicher. Wir haben keinerlei Nachweise darüber, dass die Wahl an sich manipuliert ist. Passen Sie auf, wie Sie Informationen aufnehmen. Denn da entsteht gerade Manipulation. Russland und China schalten sich in unseren Wahlkampf ein. Aber das Wahlsystem an sich, auch die Briefwahl, sind sicher, das garantieren wir, dafür stehen wir. Also nochmal, der Innengeheimdienst stellt sich offensiv gegen die Aussagen eines Präsidenten. Das ist schon was Historisches.
Herr Bierling, was vermuten Sie hinter diesen immer wieder geäußerten Zweifeln Trumps an der Legitimität der Wahlen?
Nun, ich glaube, die Erklärung ist ziemlich einfach. Die haben wir zum Teil schon gehört. Er weiß, er ist im Hintertreffen. Er ist der Outsider, wie er es ja vor 4 Jahren gegenüber Hillary Clinton auch schon war. Und deshalb muss er auch für seine Persönlichkeitsstruktur zur Befriedigung seines Narzissmus sagen, wenn es irgendwie knapp werden sollte oder ich sogar verlieren sollte, dann kann es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. In der Tat, wenn die Wahlen knapp ausgehen, dann gibt es durchaus Möglichkeiten im politischen System der USA, die Stimmabgabe der Wahlmänner zu hintertreiben. Das hatten wir schon mal im historischen Fall Hayes gegen Tilden 1876, wo bis zum Ende quasi unklar war, welcher Staat sozusagen Wahlmänner nach Washington entsendet, um dann tatsächlich an der Wahl teilzunehmen. Und sowas könnte Trump für eine enge Wahl durchaus durchkalkulieren, dass dann die Wahl vielleicht ins Repräsentantenhaus fällt. So ist es nach der Verfassung vorgeschrieben. Und dort wird dann nach Einzelstaaten abgestimmt, wo die Republikaner die Mehrheit haben. Geht's vor den Supreme Court? Auch dort hat er eine Mehrheit, wie wir seit Bush gegen Gore wissen, können Supreme Court Richter Präsidenten machen. Der Versuch ist es also, dem normalen Wahlprozess irgendwie den Ruch der ja Nichtvollkommenheit, der Fahrlässigkeit, vielleicht sogar des Betrugs anzuhaften, um dann vielleicht bei einem engen Wahlergebnis über eine andere Schiene doch im Weißen Haus zu bleiben.
Das ist ja, sind ja beunruhigende Szenarien, Klaus Remme.
Ja, ich finde auch nicht, dass man, wie Frau Eschbuck gesagt hat, verzweifelt sein muss, um darüber nachzudenken. Für mich ist es ein typischer Plan B von Trump, der sich absichert, der natürlich weiß, dass er diese Wahl verlieren kann, selbst wenn er glaubt, dass er sich selbst im Moment vorne sieht. Ich verfolge diese Wahlen oder die Wahlen insgesamt, ob es nun Kongresswahlen sind, ob es Wahlen kleinere sind, dass dieses System so anfällig ist, so viele Einfallstore bietet für Beschwerden, die tatsächlich da sein können, ob sie jetzt wahlentscheidend sind oder nicht, aber dennoch die Gerichte beschäftigen können, sodass ich glaube, dass die Frage, wer die Wahl gewonnen hat am 3. November und wer am 20. Januar vereidigt wird, durchaus unterschiedliche Antworten finden kann. Wir haben gute Gründe anzunehmen, dass auch diese Wahl keinen Erdrutsch-Siegspräsidenten hervorbringen wird. Und wenn es knapp wird, und dann reden wir ja möglicherweise über ein paar Dutzend Wahlmänner, Wahlleute, addieren wir die Stimmen von, sagen wir, Pennsylvania, Florida, Wisconsin, wo es Anzeichen geben könnte, dass es schwierig war mit der Wahlabgabe, anfechtbar war, dann sehe ich eine klare Chance dafür, dass wir hier nicht am 4. oder 5. oder 6. November wissen, wie es weitergeht.
Beunruhigend ist ja insgesamt, dass es da die Möglichkeit gibt, dass bestimmte Bundesstaaten schlicht und ergreifend nicht über die personellen Ressourcen verfügen, dass bestimmte Bundesstaaten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen einfach hinterherliegen werden. Wie bewerten Sie denn diese Möglichkeiten, Herr Bierling?
Nun, das Problem des amerikanischen Wahlsystems, aber auch eine seiner Stärken ist dieser extreme Föderalismus. Das geht ja nicht nur auf Einzelstaatsebene runter, wo die Wahl im Grunde unterschiedlich durchgeführt werden kann, sondern auf die County, auf die Landkreisebene. Die haben dort große Freiheitsrechte, wie sie dann sozusagen Wahlurnen aufstellen, wie viele Wahlbüros sie machen, wie überhaupt abgestimmt wird, elektronisch und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein Preis hohen Föderalismus. Gleichzeitig haben die USA natürlich schon bewiesen auch, dass im Grunde diese Wahlüberwachung funktionieren kann. Es gibt ja unabhängige Wahlkommissionen in allen Einzelstaaten und wir erinnern uns vielleicht, dass Trump vor 4 Jahren, obwohl er ja die Wahlmänner sozusagen fair and square gewonnen hat, aber nicht damit leben konnte, dass Hillary Clinton 2 Millionen mehr Stimmen bekommen hatte und damals schon eine Untersuchung anstrengte, ob denn diese 2 Millionen mehr Stimmen denn nicht durch Wahlbetrug zustande gekommen seien, indem eben illegale Ausländer gewählt hätten. Und dann gab es wirklich eine Kommission aus allen Wahlbeobachtern und sozusagen Wahlkreisleitern und Wahlkampfleitern in den USA, die zum Ergebnis kamen, an Trumps Vorwürfen ist überhaupt nichts dran. Egal, ob die von den Demokraten oder Republikanern eingesetzt worden sind. Das heißt, es gibt natürlich in den USA bei allem Tohuwabohu, was Trump anrichtet, bei allen Verwirrungen, wo auch die republikanische Partei sehr unsauber agiert, im Letzten doch Gremien und Institutionen, die über jeden Zweifel erhaben sind und die sich wahrscheinlich hier nicht von Trump so einspannen lassen werden, wie er es sich denkt.
Ja, da würde ich gerne nochmal ergänzen, und zwar einmal was Praktisches. Klaus Remmer hat ja schon die Frage der umstrittenen, der umkämpften Staaten angesprochen, wo es schwer wird, so rasch zu sehen, wer gewonnen hat, was natürlich auch Auswirkungen haben könnte darauf, wie Trump agiert. Entscheidend könnte sein, ob es Joe Biden gelingt, wenigstens einige der heiß umkämpften Staaten rasch zu gewinnen. Zum Beispiel Florida wäre gut, Arizona. Das sind nämlich auch Staaten, die viel Erfahrung haben mit Briefwahl und wo auch schon vorher ausgezählt werden darf, wo man also nicht ewig warten muss, bis die Ergebnisse vorliegen. Wenn er da also klar sagen könnte, er hätte das gewonnen. Das würde sicher helfen. Entscheidend wird aber nach der Wahl auch noch eine andere Frage sein, nämlich ob wirklich die Republikaner den Weg mitgehen wollen, falls Trump ihn gehen will, sagen will, hier, das war alles Betrug, die Wahl ist nicht gültig, das können wir nicht anerkennen, ob sie wirklich mitgehen wollen.
Darauf deutet doch aber alles hin.
Das sehe ich für jetzt noch nicht. Ich bin nicht so ganz sicher, weil das ist ja doch ein ganz gravierender Schritt. Und das allerletzte, um das nur einmal gesagt zu haben, eben wurde gesagt, ja, der Supreme Court, der ist ja dann konservativ besetzt, das wird er sicher sein. Aber wird der Supreme Court in allem dann auch wirklich diesem großen Coup folgen? Auch das ist für mich noch nicht entschieden.
Frau Klüver-Eschbrook, es hat viele, ich sag mal, Regelveränderungen. Ich will gar nicht sagen Manipulationen, aber es hat viele Regelveränderungen, besonders in den Südstaaten gegeben, die von den Republikanern regiert werden, die dazu führen, dass die Stimmen von Minderheiten, von Schwarzen, von Latinos, die Stimmabgabe erschwert wird, um es mal vorsichtig auszudrücken. Diese Veränderung des Regelwerks, hat die nicht schon längst die Basis gelegt dafür, dass es bestimmte demokratische Wählergruppen erst gar nicht bis zur Wahl schaffen?
Ja, damit wird natürlich jetzt politisch sehr gespielt. Im Grunde genommen gehört das zu diesem extremen Föderalismus, den Professor Bierling schon beschrieben hat, dazu, dass wir denken daran, dass in der amerikanischen Verfassung in dem Sinn ja kein garantiertes Wahlrecht gibt, weil die Staaten schon damals quasi dieser nationalen Ebene vorgegriffen haben. Aber natürlich ist dieses ganze Spiel um Wahldistrikte, die Größe der Wahldistrikte, wem gehören die Wahldistrikte in Anführungszeichen, also kann man ausmachen, Republikaner, Demokraten, das ist das sogenannte Gerrymandering. Das ist ein ewig
und historisch internes
Spiel, genau, der Zuschnitt der Wahlkreise. Aber Sie haben angesprochen gerade diese unterschiedlichen Regelungen. Also wann muss man sich zum Beispiel jetzt in einer Pandemie zu einer Briefwahl anmelden? Was muss man nachweisen? Muss man mit einem Ausweis kommen oder nicht? Die Tatsache, dass sich diese Regeln relativ schnell ändern können, da würde selbst ein extrem interessierter, gebildeter Zeitungsleser von mir aus relativ schnell den Überblick verlieren. Und dass damit auch eben parteipolitisch gespielt werden kann, dass da Raubbau getrieben wird. Und es wurde nochmal bestätigt heute Morgen, dass die Volkszählung, da ist die USA ja auch gerade dran, frühzeitig ausgesetzt wird. Und gerade solche Statistiken, die bei einer großen Volkszählung rauskommen, die sind natürlich auch ausschlaggebend dafür, zum Beispiel, wie viele auch gerade lokale Repräsentanten können bestimmte Parteien haben. Also mit diesen verschiedenen systemischen Unterschieden wird natürlich schon seit Jahren und Jahrhunderten gespielt. Aber so wie sich das politisch zugespitzt hat und wie vor allen Dingen eben gerade von höchster Ebene Verunsicherung gestreut wird, kann man sich anstellen, wird die Stimme zählen, wie lange muss man da stehen, etc. etc. Da werden wirklich ja mit Einzelschicksalen im Grunde genommen gespielt oder mit Einzelentscheidungen zu einer Wahl zu gehen gespielt. Und wir wissen, dass gerade das immer wieder auf Minoritäten abzielt, dort Verwirrung zu streuen. Und dass das durchaus in Anführungszeichen für Erfolg gesorgt hat. Und das ist meiner Meinung nach sehr gefährlich.
Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk, Thema heute, Diagnose, Desinformation, Trump, der US-Wahlkampf und das Coronavirus. Unsere Gäste, Catherine Klüver-Eschbrook, Politikwissenschaftlerin Harvard, Stefan Bierling, Professor für internationale Politik, Uni Regensburg, Klaus Remme, Deutschlandfunk-Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und unsere Korrespondentin für die USA, Doris Simon in Washington, D.C. Ich möchte nochmal weiterhin bei diesen beunruhigenden Szenarien, wie ich es eben mal genannt habe, bleiben. Was passiert denn, wenn es am Wahltag keinen klaren Sieger gibt, wenn die Auszählung der Stimmen sich hinzieht, wenn sie angefochten wird vor Gerichten, wenn es politischen Druck gibt, auf die einzelnen Bundesstaatsparlamente sich so oder so zu verhalten? Die Wahl der Wahlmänner, der Akt muss vollzogen werden am 15. Dezember. Was ist, wenn das so nicht funktioniert? Frau Klüver-Eschbrook.
Dann gibt es natürlich, also durch die Instanzen kann sich natürlich jeder einzelne Bundesstaat oder beziehungsweise kann geklagt werden, kann die Partei sich durch die Instanzen klagen. Das haben wir auch 2000 schon gesehen. Das muss gegebenenfalls auch die Gegenseite akzeptieren. Nicht immer, aber es steht natürlich gut zu Gesicht zu sagen, wenn man sich sowieso vielleicht eines Wahlergebnisses sicher oder sicher sein kann, dass man sagt, okay, im Einzelfall auszählen. Was wir uns aber vorstellen können, und darauf hat Herr Remme sich schon bezogen, ist, dass versucht wird, das massiv zu machen, mehrere Bundesstaaten gleichzeitig auszählen zu lassen, wenn es denn knapp werden sollte. Und dann natürlich den Prozess hinaus zu zögern. Also das wird sich dann erstes Mal wirklich, dass wir es noch zeitlich schaffen oder die Republikaner es auch zeitlich schaffen, den obersten Gerichtshof so zu besetzen, also in ihrem Sinne, in der Auslegung einer traditionellen Version der Verfassung, und dass es dann im obersten Verfassungsgericht gegebenenfalls diese Auszählungen entschieden werden. Aber da gibt es so viele kleine Nuancierungen, wie solche Verfahren ausgehen müssten, dass sie dann im obersten Gerichtshof enden und dass da dann wieder eine Entscheidung mit ähnlicher Klarheit getroffen wird wie 2000, dass man noch nicht genau sagen kann, wie das im Einzelnen ausgehen würde. Was man aber sagen kann, und das ist eigentlich das, worauf man dann schauen werden muss, ist, wie geht ein Donald Trump mit diesen verschiedenen Instanzen um und wie macht er damit Politik? Denn wir erinnern uns, 2000 hat Al Gore irgendwann gesagt, so, im Sinne der Landesbefriedung, im Sinne der Integrität der amerikanischen Demokratie, im Sinne des Weitergehens ist hier Schluss. Und das kann man sich so, gerade weil es diesem Präsidenten auch um seine eigene Immunität gehen muss, das kann man so nicht unbedingt absehen.
Ich gehe noch mal auf ein anderes Szenario. Was ist zum Beispiel, wenn in einem Bundesstaat die Auszählung sich lange hinzieht? Das kann ja durchaus auch irgendwie intendiert sein. Und es dann Druck gibt zum Beispiel auf das Parlament des Einzelstaates, die Wahlmänner doch per Mehrheitsentscheidung zu bestimmen. Denn letztendlich geht es ja um die Zusammensetzung des Wahlmännergremiums. Also da sind doch Manipulationsmöglichkeiten Tür und Tor geöffnet. Das Wahlsystem ist meines Erachtens nicht auf dem neuesten Stand.
Ja, ich glaube, das kann man sicher so sagen, dass das nicht auf dem neuesten Stand ist und dass es Tücken hat, die politische Gefahren bergen. Das ist sicher auch der Fall. Wenn Sie über Fristen reden, dann ist meine Erfahrung, dass Fristen nur bis zu einem gewissen Moment Bestand haben und auch verlängert werden können, wenn es denn chaotische Verhältnisse verhindert. Ich höre aus Gesprächen mit Freunden in den Vereinigten Staaten, dass viele ein Szenario fürchten, in dem das Repräsentantenhaus den Präsidenten entscheidet. Auch das ist eine Möglichkeit, selten angewandt, aber nicht beispiellos, wenn es nicht möglich ist, die Mehrheit im Wahlmännerkolleg zu ermitteln. Wie das dann ausgeht, ginge, so muss ich sagen, völlig offen, denn da können wir sicherlich nicht darauf hoffen, zumindest diejenigen, die auf einen Machtwechsel hoffen im Weißen Haus, dass die Demokraten hier im Moment die Mehrheit haben und es dabei bleiben wird, denn die Regeln, die lauten dann und verlaufen dann anders.
Wir haben
ja, das würde zum Beispiel passieren, wenn es zu einer numerischen Pattsituation kommen würde, dann fällt eine ganz große Verantwortung dem Repräsentantenhaus zu und da hat Herr Remmer recht, dann wird es da wirklich darauf ankommen, wie de facto das Parlament zusammengesetzt ist und welche Entscheidungsgewalt ihm dann in diesem Moment zukommen kann. Das ist ganz genau richtig.
Deswegen ist es aus meiner Sicht eben auch so wichtig zu sehen, ob die Republikaner wirklich nach dem Motto, wir wollen uns erstmal selber retten, bevor wir Regeln beachten, ob die Republikaner mitgehen bei dem, was Donald Trump dann möglicherweise vorhat oder nicht. Und wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, vor welchem Hintergrund geschieht das, wenn wir zum Beispiel an den heißen Sommer hier in den USA denken. Die Stimmung hier ist alles andere als entspannt. Und wenn sich das wirklich Wochen hinzieht und genau das passiert, was gerade in Szenarien beschrieben wurde, dann wird es hier sicher noch einmal sehr, sehr heiß zugehen.
Absolut. Ich weiß nicht, ob Sie ein Gewaltpotenzial ansprechen. Und man muss da auch sicher keine bürgerkriegsähnlichen Zustände bemühen. Aber dass es dieses Gewaltpotenzial gibt, das ist in den letzten Monaten, glaube ich, hinreichend klar geworden, dass da eine Lunte liegt, die seit Monaten glimmt, das ist auch klar. Was Ihre Hoffnung oder die Möglichkeit der Republikaner und einer staatspolitischen konstruktiven Rolle der Republikaner angeht, da bin ich skeptisch. Ich sehe keine entlastenden Argumente für die Republikaner, die darauf hindeuten, dass sie Donald Trump in einem umstrittenen Szenario von der Fahne gehen, wenn es darum geht, das Weiße Haus zu besetzen. Aber eines ist doch eben auch mal ganz kurz durchgeklungen. Die Zivilität, die ist raus aus dem politischen Dialog. Das, was 2000 passiert ist, das wird sich nicht wiederholen. Da muss man auch nicht noch an Dinge erinnern, die uns heute fast wie ein Märchen vorkommen. Also der Abschiedsbrief von Herbert Walker Bush an Bill Clinton oder noch viel kürzer zurückliegend die Konzessenspeech von John McCain im Jahre 2008. Wer sich das anhört, der wähnt sich in einem anderen politischen Universum. Das wird so nicht stattfinden, wenn ein Amtsinhaber Donald Trump gehen muss.
Und es war ja auch ein anderes politisches Universum, wenn man das noch ganz kurz sagt. Wenn man zum Beispiel sieht, die Republikaner, die heute offen dazu aufrufen, Joe Biden zu wählen. Darunter übrigens, weil eben so oft über 2000 gesprochen wurde, der umstrittene Wahlausgang in Florida zwischen Bush und Gore. Darunter übrigens auch der Anwalt, der das durchgekämpft hat damals für die Republikaner, Benjamin Ginsburg, der sagt, es gibt überhaupt keinen Wahlbetrug derzeit. Das ist alles frei erfunden. Der wird übrigens nach 38 Jahren, die er für die Republikaner solche Verfahren durchgefochten hat, dieses Mal auch Joe Biden wählen. Aber Klaus Remme, richtig, das ist aus einer anderen Zeit. Und viele der Republikaner, die eben sich offen jetzt zu Biden bekennen, sind auch aus einer anderen Zeit.
Wenn ich noch mal ganz kurz, ich wollte nur eine ganz kurze Sache noch ergänzen, nämlich hinter welchem demografischen Hintergrund spielt sich gerade dieser Kampf ab? Denn die Republikaner sehen jetzt wirklich rein demografisch gesehen jetzt die letzte Chance, nochmal wirklich Systemschaltungen für sich ganz klar festzulegen. Wir haben über den obersten Gerichtshof gesprochen, aber damit spielt eben Trump seit 4 Jahren oder seit dem Wahlkampf 2016 mit der Tatsache, dass innerhalb von 25 Jahren 2045 Amerika ein weißes Minderheitsland sein wird. Und da haben die Republikaner beschlossen, anstatt die Partei zu erweitern, im Sinne von George W. Bush, der das damals als Programm ausgerufen hat, sich ganz klar auf eine andere Seite zu bewegen. Und insofern muss man all dieses Machtgescharre und dieses Durchkämpfen bis zum letzten Moment verstehen, hinter einem Hintergrund, dass die Republikaner denken, wenn wir es jetzt nicht festhalten, dann schaffen wir es auf lange Hand nicht mehr, gerade diese weißen Wähler, diese weißen Nicht-Universitätsabgänger für uns zu gewinnen, zahlenmäßig, sodass es dann die Präsidentschaft bedeuten kann. Also da geht es wirklich um essentielle Machtkämpfe.
Aber das ist, glaube ich, doch die große Hoffnung, wenn wir nicht so pessimistisch am Ende unserer Diskussion sein wollen. Die Republikaner sind ja nicht dumm. Sie sind opportunistisch, sie sind Trump nachgelaufen, nachdem er ihnen bewiesen hat, dass man auch mit der Motivierung des älteren, schlecht ausgebildeten weißen Mannes doch noch allen Vorhersagen zum Trotz Wahlen gewinnen kann. Aber sie sehen natürlich, die Zukunft gehört nicht der Trump-Strategie. Und sie werden nach Trump, ob das jetzt 2020 oder 2024 sein wird, bei den nächsten Wahlen, sich ganz massiv umorientieren müssen und im Grunde den Kurs einschlagen müssen, den sie schon in den Nullerjahren diskutiert haben, den sie diskutiert haben nach der Wahlniederlage von Mitt Romney, als es diese Autopsie gab, diesen Bericht, warum man denn diese Wahlen, wo man glaubte, Obama schlagen zu können, doch noch verloren hat. Und die Empfehlung war, wir müssen uns den neuen Kräften in den USA öffnen, den neuen Ethnien, den neuen Ausbildungsrichtungen, auch Frauen, die schon lange den Republikanern von der Stange gehen. Und das hat natürlich einen sehr schnellen Lerneffekt. Die Republikaner werden sich so schnell von Trump verabschieden, sage ich mal vorher, weil sie wissen, sie wollen auf nationaler Ebene konkurrenzfähig bleiben und das werden sie nicht bleiben können, wenn sie an seiner Strategie festhalten. Wir werden auch neues Personal sehen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Nikki Haley vielleicht mal die erste schwarze oder zumindest farbige, sie kommt ja aus Indien oder ist indischstämmig, Kandidatin für die Republikanische Partei fürs Präsidentenamt werden kann. Das heißt, da ist Potenzial drin und wir sind im Moment, glaube ich, an einem Tiefpunkt der ganzen Geschichte, weil es sozusagen die verzweifelte letzte Tat, das letzte Aufbäumen dieser weißen Mehrheitsstrategie ist. Und die bricht in sich zusammen.
Herr Bierling, das habe ich seit 30 Jahren gehört. Und auch, dass die demografische Entwicklung sehr stark für die Demokraten spricht. Aber es hat sich nie realisiert. Und das hat etwas zu tun mit dem Wahlsystem. In den letzten 5 Wahlen hat 4-mal der Kandidat mit weniger Popular Vote, also Gesamtstimmen, trotzdem die Wahlmänner gewonnen.
In der Tat, die Republikaner haben den Vorteil im Moment, dass ihre Wähler einfach glücklicher verteilt sind über die gesamte USA. Die sind eben nicht so konzentriert in großen Städten und an den Küsten, sondern es gelingt den Republikanern, mehr Bundesstaaten mit geringeren Mehrheiten zu gewinnen, als die Demokraten ihr New York oder ihr Kalifornien gewinnen. Aber auch das wird an ein Ende kommen. Und im Moment sehen wir wirklich alle demografischen Trends, dass die republikanische Kernklientel im Grunde stagniert, während die der Demokraten wächst, etwa um 1 Prozentpunkt alle 4 Jahre. Das heißt, das kennen natürlich auch die demokratischen Wahlkampfberater genauso gut wie die republikanischen. Und irgendwann wird die reine Mobilisierung des weißen, älteren Mannes und der Frau, nicht so gut ausgebildet, nicht kompensieren können, diese Entwicklungen, die demografische Megatrends sind. Wann die genau einschlagen, das können wir nicht wirklich sagen. Und da gab es natürlich überoptimistische Prognosen aus demokratischer Warte. Aber schauen Sie, wer heute alles Swing State wird. Arizona, North Carolina, Florida war es ja schon immer. Vielleicht sogar Texas, Georgia. Das heißt, da sind viele Staaten wirklich am Kippen. Und wenn die erstmal aus der republikanischen Koalition rausbrechen, dann haben die Republikaner im Grunde keine Chance mehr, nationale Mehrheiten zu gewinnen bei Präsidentschaftswahlen.
Herr Billing, es ist natürlich so, dass auch ein Barack Obama seinerzeit geschafft hat, die Electoral Map, diese Landkarte der Amerikaner, grundsätzlich zu verändern in eine pro-demokratische Situation. Und 2 Jahre später kam der Backlash und den Republikanern ist es dann sehr wohl gelungen, Tea Party folgende, diese Entwicklung umzukehren. Die Demografie, die war auch schon damals langfristig auf Seiten der Demokraten, Stichwort Aktivierung von noch Minderheiten wie Latinos oder aber den Stimmen der Afroamerikanern. Ich wollte noch ein Stichwort sagen, weil Markus Pindu eben sagte, Schwierigkeiten oder wirklich fundamentale Probleme im Wahlsystem. Das ist es ja nicht alleine. Die Dysfunktion sehen wir ja auf ganz verschiedenen Bühnen über die Legislatur hinaus. Wir sehen sie in Blockaden im Senat. Wir sehen, was das lebenslange Alter der Richter angeht, durch den Tod von Bader Ginsburg im Supreme Court. Wir sehen sie im politischen Diskurs, darüber haben wir gesprochen, diese Showveranstaltung der Ärzte, die praktisch genau so ein Theater-Donner veranstaltet haben, wie es Donald Trump täglich macht, nur eben darin nicht so geübt waren und die Vorstellung deshalb so linkisch rüberkam, dass man in dem Moment der Unwahrheit oder Vertuschung schon ahnen konnte, dass hier etwas nicht stimmt. Hier in Europa hat ja in den letzten Tagen das Wort kranke Demokratie Schlagzeilen gemacht mit Blick auf Ungarn oder auf Polen. Wenn es kranke Demokratien gibt, dann gehört mit Sicherheit, gehören die Vereinigten Staaten mit in dieses kranken Lager. Und deshalb finde ich es die entscheidende Frage, über die wir auch reden sollten. Was bedeutet das Ganze eigentlich für uns? Man kann sich daran klammern, einen Reset-Button drücken zu können, wenn Joe Biden diese Wahlen gewinnt und der nächste Präsident wird. Aber das muss ja nicht so sein.
Diese Frage möchte ich mal in die Runde stellen. Doris Simon, was würde es für uns bedeuten, wenn Trump die Wahlen nochmal gewinnt?
Die Beziehungen zu den USA sind jetzt schon schlecht und sie werden in den nächsten 4 Jahren, wenn Präsident Trump noch einmal gewählt wird, garantiert noch schlechter. Ich glaube, wir werden dann etwas Entfesseltes erleben, was ich mir zum Teil gar nicht vorstellen kann. Er wird sich dann noch freier fühlen, so zu handeln, wie es ihm gerade passt. Wir haben das ja erlebt in vielen Dingen, wie zuletzt zum Beispiel, was Deutschland betrifft, diesen angekündigten Truppenabzug. Ich sehe da ziemlich schwarz.
Frau Klüver-Eschbrook, wie bewerten Sie das? Die Möglichkeit, dass Trump Präsident bleibt, was würde das an Rückwirkungen für die Europäer, für Deutschland haben?
Es wird ein bisschen darauf ankommen, wie dann natürlich der Kongress besetzt ist, also das Repräsentantenhaus und der Senat. Wir haben bei den früheren Ankündigungen eines gegebenenfalls eines Abzugs oder eines Rückzugs aus der NATO sofort gesehen, wie das Repräsentantenhaus reagiert hat, nämlich zu sagen, nein, dem muss wirklich quasi legislativ Einhalt geboten werden. Das entspricht natürlich auch, gerade was die NATO angeht, dem Eindruck der Amerikaner. Das Chicago Council hat vor etwa 1,5 Wochen nochmal eine Umfrage rausgegeben, wonach 68% der Amerikaner sehr wohl wollen, dass die USA weiterhin in der Welt agiert und Teil der NATO ist. Das ist der alte, der über 70 Jahre alte, überparteilich vielmehr, vereinende Duktus, dass natürlich Alliierte die Vereinigten Staaten insgesamt stärker machen. Aber wir werden natürlich, und das sehe ich ähnlich wie Frau Simon, einen Präsidenten sehen, der versucht, diese Alleingänge immer weiter für sich voranzutreiben, immer weiter versucht, das wirklich, also auch gerade den Lagerkampf mit China, also den Großmächtekampf mit China für sich politisch zu thematisieren. Das kann gegebenenfalls klappen, denn da hat er es wirklich geschafft, ein Verständnis von China intern auch zu verändern. Aber natürlich nur in Anführungszeichen so lange, bis es knallt. Und das hat durch die Handelsauflagen natürlich gerade auch schon in wichtigen Staaten für ihn, für diese Wahl, hat es schon in dem Sinne geknallt. Es haben sich einige gerade Großagrarunternehmer gegen diesen Präsidenten gestellt, weil die Auswirkungen dieses Handelskrieges mit China ihnen so auf der Tasche lagen. Also er wird sehr vorsichtig sein müssen, angesichts, je nachdem, wie gesagt, wie das Repräsentantenhaus und der Senat besetzt sind, aber eben auch, dass er sich dann gegebenenfalls seine Wähler auch bei der Stange hält. Denn da sind außenpolitisch relativ große Klüfte.
Herr Bierling, ist doch klar, dass die Amerikaner nicht mehr in dem Maße bereit sind, die globale Rechnung für die globale Aufrechterhaltung von bestimmten Mindeststandards zu bezahlen.
Absolut. Und wir sollten, glaube ich, auch ein bisschen weggehen von der reinen Personalisierung der transatlantischen Beziehungen. Diese Entfremdung ist ein Phänomen, das im Grunde begann mit dem Ende des Kalten Krieges. Und die Amerikaner haben sich schon unter Clinton und George W. Bush entweder nach innen gewendet oder nach anderen Weltregionen geschielt. Irakkrieg, Mittlerer Osten und jetzt natürlich vor allem China. Das heißt, insgesamt wird sich auch unter einem Präsidenten Biden, so er kommen sollte, diese Beziehung zwar vielleicht atmosphärisch entspannen. Es gibt ein paar Punkte, wo man dann kooperieren könnte, ganz bestimmt. Pariser Klimaschutzvertrag, Iran-Abkommen. Aber der grundsätzliche Dissens, der wird nicht enden. Der wird vielleicht sogar unter den Demokraten in manchen Feldern noch stärker werden. Handelspolitik ist bestimmt ein Thema, wo Biden sehr auf der Linie von Trump liegt. Das heißt, diese transatlantischen Spannungen sind im Letzten nicht unbedingt Schuld einer bestimmten Nation, auch nicht eines bestimmten Präsidenten, sondern das ist etwas, was von den Megatrends der Weltpolitik abhängig ist. Und vielleicht ein Wort noch. Auch Trump ist nicht wirklich alleine schuld an dieser transatlantischen Entfremdung. Die Deutschen haben auch eine ziemlich harte Germany-First-Politik betrieben, lange bevor Trump sie erfunden hat. Denken Sie eben an den Bruch dieses 2%-Ziels der NATO, wo wir nicht bereit waren, mitzumachen und zu bezahlen, obwohl wir das Dokument unterschrieben hatten. Oder jetzt die Ostsee-2-Pipeline. Auch da setzt sich Deutschland über alle Bündnispartner, nicht nur die US-Amerikaner, sondern auch unsere mitteleuropäischen Nachbarn, die EU hinweg, weil man Sonderbeziehungen vor allem wirtschaftlicher Natur zu Russland haben will. Also hier ist auf beiden Seiten sehr viel faul und haben beide Seiten sehr dazu beigetragen, dass die Beziehungen im Moment wirklich so schlecht sind, wie sie sind.
Klaus Remme mit einem kurzen Schlusswort.
Ich gebe Ihnen zum Teil recht. Entfremdung hat früher begonnen. Die Tatsache, dass die Werte jetzt nochmal abgestürzt sind, haben mit Trump zu tun. So viel scheint mir klar. Ein Mann, der eine Supermacht mit der Attitüde eines Clan-Chefs regiert, der wird hier nicht an Popularität gewinnen. Ich glaube, die Bundesregierung hat in den vergangenen 4 Jahren unterschiedliche Ansätze geprobt. Man hat sich am Anfang der Illusion hingegeben, Trump werde möglicherweise im Amt reifen. Und dann hat man sich vermutlich in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit entschlossen, diese Zeit schlicht durchzureiten und darauf zu hoffen, dass es zu einem Machtwechsel kommt. Sollte sich das auch als Illusion erweisen, dann, glaube ich, wird ein Rezept daran liegen müssen, dass das andere Amerika, das Nicht-Trump-Amerika, deutlich prominenter von Europa aus, auch von Deutschland aus, ins Schaufenster gestellt wird zum Wohle der transatlantischen Beziehung. Das ist bisher wenig geschehen. Ich habe nie verstanden, auf den Reisen, wenn Außenminister in die USA gereist sind, dann nicht einfach zum Prinzip zu erklären. Ja, natürlich fahren wir nach Washington, wir reden mit dem Amtskollegen, aber dann in einem zweiten Besuchstag, dann fahren wir in einen Bundesstaat X oder einen Bundesstaat Y, um hier ein Gleichgewicht zu bringen und klarzustellen, dass es hier nicht um das Verhältnis Weißes Haus Deutschland-Europa geht, sondern um transatlantische Beziehungen zu einem Land, das nach wie vor viele Liberale kennt.
Und das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk. Wir danken für Ihr Interesse.
Das war die Sendung zur Diskussion. Diagnose Desinformation. Trump, der US-Wahlkampf und das Coronavirus. Es diskutierten Catherine Klüver-Ashbrook, Harvard Kennedy School, Stefan Bierling, Universität Regensburg, Klaus Remme und Doris Simon, beide Deutschlandfunk. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur.